Und wir klatschen in 3, 2, 1.
Boah, das war synchron.
Ja, bei dir, bei mir überhaupt nicht.
Eins hilft's immer. Willkommen, meine lieben Leute. Wir sind wieder da. Der Halbqualitäts-Podcast Vogelwild.
Viertelqualitäts-Podcast, weil wir in unserem wir sind 50% Qualität und 50% was auch immer das Gegenteil von Qualität ist.
Grüne?
Ja, die Grünen.
Ja! Quantität, I don't know. Naja, lass mal sagen, 10% Quantität.
Die Quantität auch nicht, sonst würden wir Folgen bringen. Das ist ja das Problem, Peter. Wir sind weder qualitativ noch quantitativ irgendwie gut aufgestellt.
Geil, wie ich als Forscher, was? Anyway.
Ja, Peter published paper. Das ist meine Lieblingsalliteration.
Peter published paper. Peter hat null published papers gerade und müsste langsam Papers publishen. Ja, ja, anyway. Willkommen zurück. Wir sind wieder da. Wir haben eine gute Zeit. Jaro. Jaro ist jetzt Multimilliardär. Stimmt, und ich lasse Ihnen das erzählen.
Ich war einmal paragliden, Peter. Ich bin kein,
er war auf den Paras gleiten, meine lieben Leute.
Ich bin auf den Paras am Gleiten gewesen, ja.
Geil.
Nee, ich war in der Nähe von Sion oder Sierre in der Schweiz. Schöne Gegend in Valais. Das Kanton, welches keine Erbschaftssteuer hat und keine Vermögenssteuer.
Jawohl.
Deswegen sind da so viele Schweizer Milliardäre in diesem Kanton. Und da war ich mit meiner Freundin ihre Familie besuchen, die dort ein Chalet hat. Und wir waren dort paragliden.
Geil. Was ist paragliden? Wie war das?
Also im Gegensatz zum Skydiven ist Paragliden das, wo du quasi im Rennen startest, den Fallschirm hochziehst und dann von einem Berg aus abhebst und einen Rundflug machst. Und wir sind quasi von, ich weiß nicht, wie viele Meter das waren, irgendwie 3500 Meter quasi auf dem Berg gestartet und dann quasi innerhalb von 40 Minuten, also ein 40-minütiger Fallschirmflug, dann irgendwann durch die Wolkendecke und dann swingt man da so hin und her und fliegt quasi durch die Lüfte wie ein Vogel. Der Wind ist viel lauter, als man denkt. Also das ist ganz, ganz wild. Und die Fliehkräfte, die man spürt, sind insane. Also irgendwann meinte der Typ dann so, okay, wir machen ein bisschen Akrobatik. Und meinte dann zu mir, ich soll die GoPro nach unten halten und nur auf die GoPro gucken. Und was danach passiert ist, lässt sich nur vergleichen mit der schlimmsten Achterbahn, die ich je gefahren bin. Also es muss von oben ausgesehen haben wie eine Schiffsschaukel.
Geil.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Die andere Zeit haben wir damit verbracht. Der Onkel meiner Freundin kann unglaublich gut kochen. Und ich wurde gemästet wie ein Zuchtschwein. Also sehr drei geil. Warme Mahlzeiten am Tag.
Drei?
Was? Ja, weil in China isst man warmes Frühstück. Also so Suppe, Nudelsuppe
Du hattest Nudelsuppe zum Frühstück?
Ja.
Geil.
So Chinese Beef Noodle Soup. Die war richtig gut.
Das kann ich nicht als Frühstück haben. Das kann ich nicht.
Der Vegetarier, der noch über ist in mir, hat geschrien diese letzten drei Tage. Ich habe keine Mahlzeit ohne Fleisch gegessen.
Aber hast du es genossen oder nicht?
Ja, ey, das war...
Hör auf, einer von diesen Ex-Veggies, eigentlich wäre ich ja so gerne Veggie und es tut mir ja so leid. Geht dann zum Kebab und holt sich zwei Döner, die er sich reinstopft. Ich sehe ihn, ich bin er.
Eigentlich wäre ich so gerne Veggie, sage ich nicht mehr, aber...
Flexitarier. Ich bin jetzt Flexitarier. Also ich esse, was ich möchte. Punkt.
Ich flexe auf die Tiere, die ich esse. Deswegen bin ich Flexitarier.
Ich mach den Gritty. Oh Mann, ey.
Während ich esse. Nein, und dann wurde mir beigebracht, wie man chinesischen Schweinebauch zubereitet. Das war sehr lecker. Auch generell das Essen, was ich mitkochen durfte, war super. Super Ausblick auf die Berge. Ich zeig dir nachher nochmal ein paar Bilder, wenn du magst. Super schöne Zeit gehabt, mal übers Wochenende weg. Es ist war wirklich erholsam, was ich auch ein bisschen gebraucht habe. Ich kam zurück, ich bin krank, meine Heizung funktioniert nicht, das Leben ist direkt wieder scheiße. Ich habe die Pistazien im Flugzeug verloren, verständlicherweise wurde mir dafür ein wenig Apathie entgegengebracht. es geht wieder bergauf.
Pistazieneis. Der Tag wird heiß.
Und ich gehe morgen in ein vietnamesisches Restaurant mit zwei Personen, die du sehr gut kennst.
Sehr cool. Freut mich. Wer oder ist das ein Geheimnis?
Diese Personen könnten einen sehr nahen Verwandtschaftsgrad zu dir haben.
Ah, meine Eltern. Ja, natürlich. Ja, genau. Ach, wie ja, schön. Genau. Ah, das freut mich. Cool.
Ja. Ja, wir gehen essen und danach noch Festival of Lights besuchen vielleicht.
Fancy. Sehr, sehr geil. Naja. Oh, das freut mich.
Haben Sie dir das nicht erzählt?
Nee, noch nicht. Wir haben... Nee, war irgendwie die letzten Tage dann ein bisschen hektisch. Nicht mehr geschafft zeitlich. Aber ich war ja auch bei Ihnen letzte Woche, deswegen. Sie hatten mir gesagt, dass Sie sich bei dir melden, aber ich hatte es jetzt gar nicht mehr so auf dem Radar. Aber sehr, sehr geil. Da bin ich gespannt, was Sie sagen.
Ja, ich habe ein gutes Restaurant raus. Ich habe ein gutes Restaurant rausgesucht, was günstig und lecker ist.
Deswegen, oh, das ist eine gute Kombi.
Ja, doch.
Sehr nice, sehr nice. Okay, ja, ich habe noch eine Frage zum Paragliden.
Ja.
Ist es so, also ich weiß noch, als wir Fallschirmspringen gegangen sind, irgendwie hatte ich die halbe Zeit das Gefühl, ich muss mit diesem Typen reden. So.
Ja.
Und es ging nur so 5 Minuten oder 10 oder whatever und es war relativ entspannt. Ich denke so, 40 Minuten? Da muss man dann irgendwie schon viel Zeit filmen oder man ist einfach so still und genießt. Und ich weiß, du kannst labern, deswegen ist nicht der Punkt. Aber ich weiß nicht, hattest du so dieses so, oh, ich muss mit dem jetzt reden? So aus Social Pressure oder weil du Bock hattest? Oder warst du einfach so... War die einfach so in Silence und hab den Wind blasen hören?
Also ich durfte ja auch steuern, deswegen musste ich ja instruiert werden. Nee, und der Typ, also er konnte nur Französisch. Ich weiß nicht, ob er auch Deutsch konnte oder nicht. Aber dann haben wir uns auf Französisch unterhalten. Dann hat er mir erzählt, wo er herkommt, was er so macht, warum das sein Hobby ist.
Ja.
Und ich hatte gar nicht dieses Gefühl der Verpflichtung, sondern das war tatsächlich spannend und es hat mich auch ein bisschen von meiner Höhenangst abgelenkt.
Sehr geil.
Also spannenderweise hatte ich keine Höhenangst da oben, sondern nur so dieses Schwindelgefühl.
Ja.
Aber das ging dann auch relativ schnell weg.
Ich habe da eine Vermutung, nämlich, es ist zu hoch, dass du Höhenangst haben kannst.
Ja,
dein Körper kann die Distanz gar nicht mehr verstehen, was das so heißt, so 4000
ja,
Meter.
Ja, das stimmt.
Du hast mehr Höhenangst auf so 5 Metern, weil du irgendwie den Abgrund siehst und dir das noch irgendwas bedeutet. Und da ist es irgendwie so, sure. Aber ich habe das trotzdem auch dort. Ich kann nicht... Weißt du, diese Leute, die so an den Rand setzen und die Füße runterdangeln und sowas, ich kann das nicht.
Nein. Das ist auch kaputt.
Ich hatte das mit Simon, wir waren in einem Nationalpark und da war wie so, das war irgendwie auf 200, 300 Meter hoch und du konntest aber so Steinplatten hopsen noch ein bisschen nach vorne. Und die waren zwar relativ breit, ein paar Meter oder so, aber ich habe mich nicht getraut. So, das waren halt so Steine, die aufeinander balanciert waren und der hat das so gechillt gemacht. Weißt du, ich liebe so Parkour-Spiele und sowas. Aber nee, ich kann es nicht. Echt wild.
So. Wir hatten auch so ein Hotel in Bandung mal, in Jakarta, wo eine Terrasse aus Glas auf so 40 Meter Höhe. Und selbst das war schon zu viel für mich. Also selbst das war schon zu viel für mich. Also das ist wirklich gottlos.
Ja, ich glaube, das ist gar nicht so schlimm, weil irgendwie man vertraut hat. Ja gut, vertraue ich dem Glas in Bandung in Indonesien, das weiß ich natürlich nicht. Ne? Also nichts gegen die indonesische Baukunst, aber wenn die Brücken in Deutschland anfangen einzustürzen, dann weiß ich halt auch nicht mehr. Ne?
Also der TÜV prüft da nicht, sag ich mal. So, nicht grundsätzlich zumindest.
Nicht grundsätzlich. Geil. Oh ja, so eine kleine TÜV-Prüfung, das wäre geil. Lustig. Ja, ich hab da auch immer so ein bisschen Probleme.
Ja.
Ich hab das immer, wenn ich bouldern gehe mit Seil, also so klettern mit Seil und es geht so auf 10 Meter hoch.
Mhm.
Irgendwie so ab 6, 7 Metern bin ich so, oh fuck, irgendwie da wird die Höhe. Obwohl ich an einem Seil dran bin, so an diesen automatischen auch, wo du weißt, es kann nichts passieren.
Ja.
Der Typ, der instruiert hatte, gemeint, sie hatten einmal einen Unfall, weil sich jemand nicht richtig eingehakt hatte. Und dann ist halt, dann ist halt blöd, ne? Aber sonst passiert da nichts. Und das war dann echt, aber trotzdem, jedes Mal wird mir da so leicht schwindelig, wenn ich dann so ab 6, 7 Meter agiere. Das ist echt komisch irgendwie. Aber ja, du.
Ich habe spannendes, ganz krasser Themenschnitt.
Okay.
Hat mich deine Meinung dazu interessiert. Ich habe mit dem Onkel meiner Freundin mich ein bisschen unterhalten, der ist ja Prof.
Ja.
Und es ging eben um das Thema Overconfidence in Entrepreneuren.
Ja.
Und er meinte, das große Problem ist, dass Entrepreneure müssen, um überhaupt erstmal erfolgreich zu sein, unglaublich risikofreudig sein.
Ja.
Und nehmen eben auch eigentlich in einer Situation, in der die Statistiken und die Chancen gegen sie stehen, gehen sie bold rein und sind overconfident.
Ja.
Und wenn sie dann aber erfolgreich sind, dann ist es ganz schlimm, weil das dann bedeutet, dass sie für die Zukunft total stark, dass das die Overconfidence eigentlich nur noch verstärkt. Und deswegen ist es häufig so, dass wenn dann ein zweites Venture gestartet wird, dass das kolossal failt oder dass dann im höheren Alter absolut Bankruptcy kommt, weil man sich zu viel auf sein eigenes vergangenes Handeln einbildet und das in Anführungsstrichen Glück, das man hatte quasi, und dann nicht genug auf die Informationen, die einem zur Verfügung stehen, achtet.
Also, ist interessant. Ich muss sagen, ich kenne die Studien nicht im Detail, die sich das angucken. Also Repeat Entrepreneure, ob die dann das zweite Mal failen. Es ist natürlich so, also auf eine gewisse Art und Weise oder eigentlich Selbstüberschätzung ist grundsätzlich was Gutes.
Ja,
also es geht oft unter. Also eben genau, was du jetzt gemeint hast, Entrepreneure, die sich selbst überschätzen. Du brauchst einen gewissen Anteil der Leute in der Gesellschaft, die bereit sind, so zu agieren. Wenn du das nicht hast, dann geht Innovation eben verloren. Also es ist gleich, wenn du dir überlegst, in Hunter and Gatherer Times, war es gut, wenn du ein paar Leute hattest, die gesagt haben, hey, ich erkundschafte, kein Problem, ich gehe wohin, wo wir noch nie waren. Und keine Ahnung, 80% der Leute sind vielleicht krepiert dabei, aber 20% haben neue Länder gefunden, wo man dann auch siedeln hat können. Also kannst du dir auch diese ganzen Seefahrer vorstellen. Ja. Ich weiß nicht, ob die zwingend overconfident waren, aber vermutlich. Ja, schon
doch. Also Columbus ist losgesegelt und hat gesagt, yo, fuck it, ich suche
Indien. Ohne eine wirkliche krasse Basis dafür zu haben, ne?
Ja.
Und von dem her auf der einen Seite, ja, ist gut. Was du jetzt meinst, dass es beim zweiten Mal nicht funktioniert, kann natürlich auch einfach einfache Statistik sein. Wenn du dir überlegst, dass, keine Ahnung, irgendwie, ich weiß nicht, welcher Anteil von Firmen wirklich erfolgreich wird, aber ich vermute mal ein kleiner, vielleicht 1% oder sowas. Ja. Wenn du jetzt überlegst, du hast beim ersten Mal eine 1%ige Chance, dass es funktioniert. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zweimal hintereinander 1%ig funktioniert, das kann dann einfach sein, dass du halt wie einmal Glück hattest und einmal Pech. Also das heißt nicht unbedingt, dass du, ich meine, du kannst argumentieren, okay, wenn du schon ein erfolgreiches Unternehmen hast, warum machst du dann weiter? Vermutlich, weil die Leute halt auch Bock haben und sagen.
Ja.
Also wenn du mit ein paar Leuten redest, die so irgendwie kleinen Mittelunternehmer sind, die haben auch Bock. So, das sind Leute, die gerne irgendwie was machen.
Ja.
Und da ist es dann natürlich schon so, dass dann eben beim zweiten Mal die Wahrscheinlichkeit, also einfach durch das Gesetz der Wahrscheinlichkeit ist es dann oft so, dass du beim zweiten Mal vermutlich das nicht funktionieren wird. Das heißt, du wirst sehen, dass viele es einmal schaffen und zweimal nicht. Und dann kannst du entweder daraus schließen, weil sie sich stark überschätzen oder eben einfach Statistik.
Weil die Chancen so gering sind.
Das ist ja auch im Fußball ist das so ein Phänomen.
Ja.
Wenn irgendwie ein Trainer ein paar schlechte Spiele am Stück hat, dann heißt's weg. Der muss raus. Also gut, jetzt gutes Beispiel, Ten Hag bei Man U.
Ja.
Also ist ja Katastrophe, was die dann machen, ja?
Oh ja.
Und dann ist es oft so, wenn der neue Manager kommt, dass dann die ersten zwei, drei Spiele wieder viel besser laufen.
Ja.
Und das kann man auf die eine Seite so interpretieren, der neue Manager hat jetzt alles verändert und ist gut. Auf der anderen Seite kannst du überlegen, ein Team hat eine gewisse Chance, dass die Spiele gewinnt und verliert, wenn es jetzt ein Average-Team ist. Dann kann es halt auch mal passieren, dass du fünfmal hintereinander verlierst.
Ja, weil du underperformst
deine einfach Werte quasi. Einfach Zufall auch ein bisschen. Irgendwie, keine Ahnung, ein paar Leute sind verletzt oder irgendjemand ist gerade nicht so fit, whatever. Also was man so mit Zufall modellieren kann. Ja. Und dann ist es aber auch so, dass es natürlich nicht unendlich weitergeht. Sondern nach 4, 5 schlechten Spielen, wenn du jetzt wirklich vermutest, dass die eigentlich relativ kompetent sind, kommt natürlich auch der Wechsel, dass es dann wieder besser wird.
Ja.
Kann man jetzt diskutieren, inwieweit das der Fall ist und ist schwierig empirisch zu beweisen, weil
klar. Also,
Endogenitätsprobleme, aber ist halt auch eine Erklärung dafür. Also grundsätzlich die Rolle von Statistik und Wahrscheinlichkeit bei solchen Sachen wird oft underappreciated. Ja, also das hat man nicht so im Kopf unbedingt. Und das ist auch fair, weil irgendwie in unserem Alltag haben wir auch nicht so viel mit so Wahrscheinlichkeit zu tun. Wir sehen halt, etwas passiert. So Roulette oder sowas ist die Ausnahme, wo du 10, 20 Mal hintereinander was siehst und sowas machst. Aber die meisten Entscheidungen in deinem Leben so, ich gründe ein Unternehmen, das machst du ein oder zwei Mal. Du gründest ja nicht 100 Mal ein Unternehmen, dann würdest du sehen, okay, das eine Mal hat es geklappt und 100 Mal nicht. Sondern du machst es einmal, entweder es klappt oder nicht. Und dann sagst du entweder, fuck it, ich mach weiter. Oder du sagst, nee, lass gut sein, ich gehe in die Industrie oder whatever. Ähnlich, wenn du dir überlegst, wie du einen Job findest. Also wenn du dir überlegst, es gibt irgendwie als Banker, ich möchte jetzt nicht zu viele Details über das, was du machst, sagen, aber wenn du dir vorstellst, es gibt x Unternehmen, wo das ist und bei einem gewissen Anteil fändest du sicher einen geilen Job und bei einem gewissen Anteil fändest du sicher nicht so einen geilen Job. Aber was wirst du machen? Du wirst es bei einem Unternehmen probieren und dann vermutlich gucken, so macht mir das gerade Spaß oder nicht.
Ja.
Und nicht sagen, okay, ich gehe jetzt noch zu 5 weiteren Unternehmen und schau dann, was die Wahrscheinlichkeit ist, dass es mir gefallen wird. So. Oder bei welchem Prozentsatz es mir gefallen hat.
Ja, dafür ist der Berufsmarkt, der Jobmarkt ja auch gar nicht liquide genug.
Ja, also, und dafür hast du auch einfach zu wenig Zeit. Also wenn du dir überlegst, ja, du möchtest irgendwie ein paar Monate, also das geht auch einfach gar nicht. Deswegen, ja, so Statistik, Wahrscheinlichkeiten, das nennt sich auch Sampling. Also wie du in Memories und Entscheidungen Samples, da geht einiges ab. Ist ein Thema, mit dem ich mich gerade befasse, deswegen quatsche ich ein bisschen.
Ja, das ist wie die Sendung mit der Maus, aber die Sendung mit Peter.
Die Sendung mit Peter, ja. Hoffentlich bald noch weitere interessante Themen. Ich probiere mir gerade ein paar Themen anzuschauen, die nicht nur selbst Über- und Unterschätzung sind, weil ich habe ein paar Projekte damit, das macht Spaß, aber ich möchte jetzt auch mal ein, zwei andere Sachen machen.
Klar.
Deswegen, nee, schon interessant auf jeden Fall. Also ich hoffe, das beantwortet deine Frage, ohne dass ich dir jetzt für Entrepreneure genau sagen kann, weil ich mich ein bisschen einlesen müsste.
Nein, ich fand die Story auch spannend. Da hat er erzählt, es gab eine Firma, die hat einer mitgegründet, aber hatte nur 20% Ownership Stake.
Ja.
Und der Firma ging es richtig gut. Und dann hat er sich entschieden, okay, geil, dann erwerbe ich jetzt auf Basis von einem Loan, den ich mir bei einer Bank hole, einen Majority Stake. Hat dann 51% Equity gehabt und dann ist die, dann ist quasi alles kollabiert, weil quasi der Erfolg der Firma an dem Preis einer Commodity hing und dieser Preis ist dann gefallen. Mhm. Und das ist ja auch so eine Sache, dass du quasi so confident bist in das, was du aufgebaut hast, dass du sagst, ich möchte da jetzt, was ja auch fair ist, wenn du sagst, ich möchte mehr Ownership, ich möchte mehr von dem Erfolg der Firma haben, aber eben auch mehr Risiko mittragen und manchmal hast du halt Pech und trägst dann so viel Risiko mit und dann bist du in einem Markt, der auf einer Plattform, die sich eher nach unten bewegt und das weißt du aber zu dem Zeitpunkt gar nicht, weil du nur mit Limited Information arbeitest.
Ja, das ist eben genau das Problem auch. Du kannst es auch gar nicht alles richtig entscheiden und irgendwie im Nachhinein kann man dann sagen, es hat geklappt oder nicht, aber das hilft dir halt nicht so in der Situation drin. Deswegen,
sorry, ich muss man, dir man muss, man, ja?
Ja. Nee, sag.
Ach so, man muss immer einfach gucken. Man hat ja nur eine begrenzte Anzahl an Informationen. Sagen wir jetzt zum Beispiel, ich entscheide mich, ob ich in Deutschland arbeite oder in einem anderen Land arbeite. Oder ich entscheide, ob ich im Bankensektor bleibe oder in einen anderen Sektor gehe. Und man weiß halt nicht, wie wird in den nächsten 10 Jahren Deutschland ökonomisch aussehen. Wie wird in den nächsten 10 Jahren der Bankensektor? Das heißt, du musst mit den limitierten Informationen, die du hast, auf das Pferd setzen, von dem du glaubst, dass es auf einem aufsteigenden Ast ist und nicht... Und halt nicht das Pech hast, zum Beispiel in Land zu ziehen, das dann in 5 Jahren irgendwie plötzlich todeskommunistisch wird oder wo irgendwie ein Diktator kommt und alles an Private Assets ziehst oder so. Oder einen Sektor, der plötzlich durch einen externen Schock wie die Corona-Krise komplett zum Erliegen kommt. Und das sind so Informationen, die hast du halt nur bedingt.
Ja, das hast du gar nicht, ne? Und das ist halt,
deswegen finde ich so spannend, was du studierst, weil das ja quasi under limited information you try to find optimal decisions.
Also ja, genau. Das ist so ein, genau, das probiert man eben zu machen. Also ich habe momentan wenige Projekte, die sich spezifisch mit dem beschäftigen, aber es ist eben genau was mich jetzt auch wieder ein bisschen mehr interessiert, wo ich auch mich ein bisschen mehr einlesen möchte.
Ja.
Deswegen, nee, schon alles ganz, ganz wild, ganz lustig. Macht ein PhD, Leute, das ist geil.
Ja, ich glaube auch, es ist spannend, wenn man die Zeit hat, sich dann auch mit sowas zu beschäftigen.
Auf das jeden Fall. Nee, also kann mich nicht beklagen. Ist overall sehr, sehr geil. Und hey, wie alles im Leben, gibt Tage, wo man mehr Bock hat und Tage, wo man weniger Bock hat. Aber overall, passt schon.
Passt schon.
Wie man sagen würde, passt schon.
Klar.
Aber ja, nee, geil. Freue mich immer ein bisschen limited Knowledge zu teilen, die ich mir so erworben habe.
Science Talk, ja, absolut. Dafür habe ich dir die Manege bereitet quasi.
Ui. Satz und Sieg, oder nee?
Spiel, ja, irgend Satz sowas. Und Sieg? Spiel, Satz und Sieg ist aus dem Tennis, wa?
Ja. Game, Set and Match, genau, ja.
Ja.
Lustig. Ja, ich würde sagen, wir haben wieder mal eine...
Ja, wir haben eine gute Folge gemacht. Wenn ihr euch wundert, warum diese Folge vielleicht mit etwas zeitlichem Verzug kommt, das seid ihr. Ich gaslighte euch.
Ja,
das
genau,
seid ihr. Seid wir schon. Haben pünktlich gebracht.
Wir haben pünktlich gebracht, jetzt einfach nicht gemerkt.
Ich schneide die jetzt noch zusammen, Peter, während wir telefonieren. Du bist mein Zeuge.
Ich bin dein Zeuge. Witness me.
Letztes, was ich noch mitgeben möchte für diese Folge, schaut euch die Serie Der Pass auf Netflix an. Es ist eine deutsch-österreichische Co-Produktion und sie ist so verdammt gut. Nicolas Ovčarek ist einer der Hauptdarsteller und es ist mittlerweile mein Lieblingsschauspieler geworden. Mhm. Es ist so vom Vibe her düstere Kriminalserie, halt eine deutsche Produktion, aber mal eine gute deutsche Produktion. Gutes Schauspiel, gutes Drehbuch, sehr komplexe Charaktere, wo du auch einen krassen inneren Konflikt hast, der so toll dargestellt ist.
Ja.
Visuell arbeitet das Ganze, also wirklich eine unglaublich gute Serie. Auch an dich die Empfehlung. Es ist so, der das Pass. Kann man mal richtig, da ist man richtig mitgerissen. Also ich weiß nicht, ob es die Netflix Frankreich gibt, aber Netflix Deutschland auf jeden Fall.
Ich habe leider kein Netflix mehr, aber schau mal, ob es auf Prime ist.
Ja.
Der Pass. Ah, warte mal, ich glaube. Doch, doch, das ist dieses, die Leiche dort. Ja, ich kenne das.
Ja.
Ich habe das mal angefangen zu. Ich habe es aber, glaube ich, nicht fertig geguckt.
Ja, da gibt es diese eine tolle Opening-Scene in Staffel 1, das ist, glaube ich, Folge 3, wo er quasi in Zeitlupe zu dieser Musikbox läuft, dieses eine Lied anmacht und dann. Also, es ist so toll.
Geil.
Ich bin richtig drin.
Ja, gib ihm. Hört sich stabil an.
Mhm.
Das war Serienempfehlung mit Jaro.
Genau.
Aber, ich hab eine Serie.
Ja.
Gott, wie heißt das? Dark Hearts ist eine französische Serie.
Okay.
Über so, so ein, ich mag gerne so, wie sagt man das? Armee und Shooter und solche Sachen.
Ja.
Über so eine Eliteeinheit, eine französische Eliteeinheit, die in Irak probiert, so französische Bürger, die für den IS zu kämpfen, zu nehmen. Also es ist fiktiv, aber es ist geil. Ich finde es sehr, sehr spannend. Dark und halt Hearts, auf Französisch mit französischen Untertiteln. Das ist OG French. Das finde ich mal geil. Also ich probiere hier ein bisschen mehr Sachen auf Französisch zu gucken. Es geht eigentlich echt gut. Ich kriege das meiste mit.
Nice, ja, sehr cool.
Genau, Empfehlung ist raus, so halb.
Ja, absolut.
Alles klar. Dann würde ich sagen, liebe... Oh, warte. Ich habe Me Before You am Wochenende geguckt zum ersten Mal.
Ja.
Kennst du den?
Nein.
Okay, den musst du mal gucken. Das ist auch was für dich. Ja, ist ein Film... du wirst weinen, aber
okay, ich glaube, es wird gut. Dir gefallen. Ich hab schon lange nicht mehr geweint, deswegen, das ist gut für mich. Also ich brauche sowas mal wieder.
Das ist so ein bisschen, ja, ich möchte nicht zu viel verraten, aber es ist ein sehr, sehr guter Film.
Me Before You. Ist es so ein Film, den man mit seiner Freundin zusammenschauen kann, oder?
Kannst du, ja. Ich weiß nicht, ob deine Freundin bei Filmen weint, aber...
Ja, dann, absolut.
Ja, nee, dann könnt ihr das zusammen machen. Ist auf jeden Fall ein sehr schöner Film.
Ja, dann würde ich sagen, haben wir jetzt Entertainment-Empfehlungen mit Vogelwild, aber komplett durchgearbeitet. Wenn du dich wunderst, warum du mich nicht siehst und die Hörer sich wundern über die Hintergrundgeräusche, ich habe gerade meinen PC angeschlossen, damit ich diese Folge schneiden kann.
Give him.
Ach ja, wunderbar. Geil.
Ja, tipptopp. Dann würde ich sagen, haut rein, genießt die Woche und wir hören uns irgendwann.
Genau, bis dann. Tschüss.